Ich freue mich immer wieder, dass wir uns versammeln dürfen unter Gottes Wort, denn Gottes Wort ist das Einzige, was uns den wahren Weg durch die Zeit offenbart, was uns auch mitteilt, wie wir in Kraft und Stärke diesen Glaubensweg durch die Zeit gehen können. Gottes Wort ist die einzige Hilfe, die uns auch deutlich macht, wie wir im Miteinander leben können, welche Kraft nötig ist dazu und welches Ziel wir haben dürfen und sollen. Es ist ja kein Geheimnis, wenn wir betonen, dass jeden Tag Menschen aus der Zeit in die Ewigkeit gerufen werden und auch Menschen in die Zeit geboren werden. Aber manchmal erschrickt es uns, wenn so viele Menschen auf einmal in die Ewigkeit gerufen werden. Und die Frage bewegt uns, wo werden sie dann sein? Sind sie auf dem breiten oder schmalen Weg gewesen? Münden sie ein in die Herrlichkeit des lebendigen Gottes oder in den Abgrund der Finsternis? Diese Diskussion und diese Frage beschäftigten alle Menschen zu allen Zeiten, auch in Israel. Und heute ist uns auch ein Text in der Losung gegeben, über den wir etwas nachdenken können und der uns auch den Weg des Lebens zeigt. Die Frage in diesem Text ist ja, wer darf dein Nächster sein? Denn der Nächste ist der, der dir wirklich hilft. Ich lese uns den Abschnitt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 10, Abvers 25. Siehe, es stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von ganzer Seele, von allen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, Jesus: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Der Schriftgelehrte wollte sich aber selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Vielleicht ist beim Lesen diesem und jenem aufgefallen, dass Jesus nach dem Helfer fragte und diesen den Nächsten nannte, nicht den Überfallenen. Wer ist der Nächste gewesen für den, der überfallen war? Ja, der ihm geholfen hat. Hier gibt es ein wenig Licht bei dieser Betrachtung in diese Rede, die Jesus hier mit dem Schriftgelehrten führte. Und Licht über das Gebot, du sollst Gott lieben und deine Nächsten. Die Frage lautete: Wer ist denn dein Nächster? Wer ist denn dein Helfer? Wer ist denn der, der dir zurecht weist den Weg, den du zum Leben gehen sollst? Der Hintergrund dieses Gespräches war ja auch die Beobachtung der Gläubigen in Israel, was Jesus mit denen und durch diese tat, die ihm vertrauten, nämlich die Jünger. Jesus sandte 70 aus, von denen, die ihm folgten, und gab ihnen Vollmacht, das Evangelium zu verkündigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Sie kamen ja wieder zurück mit dieser Erfahrung, tatsächlich in deinem Namen sind uns sogar die Geister untertan. Und Jesus warnte gleich vor Euphorie und sagt, das soll aber nicht die Hauptsache sein, bitteschön. Die Hauptsache ist, dass ihr einen Platz im Himmel habt. Und das muss gesichert sein in eurem Leben. Aber Jesus betete und dankte dem himmlischen Vater, dass er ausgerechnet denen, den Unmündigen, diese Vollmacht gegeben hat. Du hast den Unmündigen diese Gnade geschenkt, dass sie richtig handeln und sich beschenken ließen, um beschenken zu können. Dass das natürlich eine Provokation war unter den Gläubigen der damaligen Zeit, unter den Schriftgelehrten, können wir uns vorstellen. Einfache Menschen, in ihren Augen, in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten, keine Ahnung, ungebildet, können nicht lesen, nicht schreiben und kriegen solche Vollmacht durch Jesus Christus, durch den Helfer, der ihnen helfen durfte, anderen wirklich zu helfen. Ihnen die Freiheit zu verkünden und Freiheit zu geben, indem die Geister weichen mussten, die sie besetzt und belastet haben. Deswegen wird dieser Text eingeleitet, dass ein Schriftgelehrter kam, um Jesus zu versuchen, um ihm eine Falle zu stellen, um deutlich zu machen, dass das doch nicht der Weg sein kann. Wir sind doch die Leute, die sich bemühen, einen gnädigen Gott zu finden, die sich bemühen, alles gut zu machen, gute Leute zu sein. Und jetzt kommen die Ungelehrten daher und werden uns augenscheinlich ein Stück weit vorgezogen. Sie können etwas tun, was wir nicht tun können. In diesem Gleichnis will Jesus Christus deutlich machen, was der himmlische Vater schon durch den Propheten Jesaja gesagt hat: Wenn ihr Hilfe sucht, findet ihr sie nur bei dem Schöpfer aller Dinge, nur bei Gott. Denn er selbst sprach durch den Propheten und sagt: Wenn es was Fruchtbares geben kann in eurem Leben, in eurem Volk, dann bin ich es, der Wasser gießen will und kann auf das durstige Land. Ich bin es, der meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen schütten möchte. Und dann spricht der Herr und sagt: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels. Ich weiß ja keinen. Und auch im Kapitel 45, Vers 5 lautet es: Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott außer mir. Was soll das aussagen? Es soll aussagen: Wenn du beschenkt werden willst zum ewigen Leben, musst du von Gott beschenkt werden. Die Frage, was muss ich tun, damit ich selig werde, muss gegenstandslos werden. Sondern was muss Gott an dir tun, damit du selig wirst? Gott in Jesus Christus muss dein Helfer und dein Nächster werden. Du bist gleichsam wie der Überfallene. Du kannst dir nicht selber helfen. Dir muss geholfen werden. Wer war der Nächste? Dem, der überfallen wurde? Ja, der Samariter. Von den Samaritern, er war ein Ausländer, lesen wir ja, dass diese Leute gar nicht beliebt waren im Volke Israel. So wie wir das ja auch in unseren Regionen kennen. Man hat ja doch eine Scheu oder eine Abneigung gegen Ausländer, auch wenn sie flüchten mussten aus ihrem Lande wegen der Kriegswirren. Wir hören das ja jetzt gerade wieder im Radio, welche Aufstände es gibt, wenn man die Asylbewerber irgendwo unterbringen will. Ausländer sind einfach nicht unsere Sache. Dieser Samariter ausgerechnet. Aber warum konnte er der Nächste sein, dem, der überfallen war? Weil er zuvor beschenkt wurde. Wir denken an Johannes 4, als Jesus in die Stadt zu den Samaritern kam, sicher und dort am Brunnen saß und eine Frau zu ihm kam und er sie bat, dass sie ihm etwas zu trinken gibt. Und sie war verwundert über diese Frage und diese Aufforderung. Warum? Sie sagt, du bist ein Jude und ich bin ein samaritisch Weib. Wie kannst du mich sowas fragen? Denn die Juden lehnen uns ab. Sie haben doch keine Gemeinschaft mit uns. Und dann kennen wir diese Rede, die der Herr Jesus sagt, wenn du erkennst, wer ich bin, dann würdest du ja mich bitten, dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Und die Diskussion und Unterhaltung endete so, dass diese Frau erfüllt war davon, dass hier ein echter Helfer ist. Hier ist einer, der sich meiner erbarmt und der mich nicht nur entlarvt in dem, was ich bin, sondern mir auch hilft, das zu sein, was ich sein soll. Und sie ging in das Dorf, erzählte das den Leuten und da wurden viele Samariter gläubig an den Herrn Jesus. Sie ließen sich beschenken und konnten dadurch schenken. Und dieses Gleichnis soll deutlich machen, dass Jesus sagt, schau, du willst selber gut sein. Du willst selber etwas tun, um Gott zu gefallen. Dann kannst du andere nicht beschenken. Dann bleibst du immer außen vor. Du musst zuerst den Nächsten finden, der dich beschenkt. So wie der Überfallene erst jemand finden musste, der ihm aufhilft, damit er später aus der Dankbarkeit heraus auch anderen aufhelfen kann. Alle Menschen sind ja auf dem Wege durch die Zeit in die Ewigkeit. Und es gibt immer nur zwei Möglichkeiten, sagt der Herr Jesus, in diese Ewigkeit einzumünden. Es gibt da einen sehr breiten Weg. In Matthäus 7 sagt es Jesus Christus, auf dem sehr viele, ja die meisten Menschen laufen. Und was geschieht denn alles auf diesem breiten Weg, auf dem sie laufen, zum Teil auch gerne laufen oder sich selbst von diesem Weg gar nicht herunterbringen können? Denn da finden Wesenszüge statt, die einander schaden, die einander Schwierigkeiten bereiten, die einander runterdrücken. Wir lesen zum Beispiel von diesen Wesenszügen im Galaterbrief, wo der Apostel Paulus sagt, ja, das findet ja dort statt. Dort ist offenbar das, was der Mensch alles tut und tun kann. Da ist Unzucht, da ist Unreinheit, da ist Ausschweifung, da ist Götzendienst, weil man sich nicht an Gott hält. Da ist Zauberei, man sucht fremde Hilfe, aber nicht bei Gott. Da ist Feindschaft untereinander, weil keiner den anderen annehmen kann und versteht. Da ist Hader und Eifersucht, ist dort Zorn und Zank, Zwietracht und Spaltung findet auf dem breiten Weg statt. Neid, und was macht man noch, wenn man damit fertig ist? Man muss irgendwie seinen Leib mit Saufen und Fressen befriedigen. Das ist der breite Weg. Ja, so ist die Eigenschaft. Aber auch in 2. Timotheus, da sagte Paulus auch Folgendes, der auf dem breiten Weg, das ist furchtbar. Da werden sonderlich zur letzten Zeit Menschen laufen, die geldgierig sind. Sie denken darin, ihr Glück zu finden, wenn sie viel davon haben. Sie prahlen, sie sind hochmütig, sie lästern und mit Gehorsam ist es bei ihnen überhaupt nicht gut bestellt. Sie sind den Eltern ungehorsam, sie sind darüber hinaus sogar undankbar und sie sind dadurch auch gottlos, lieblos, unversöhnlich. Sie verleumden, sie sind zuchtlos, wild und sind allem Guten Feind auf diesem breiten Weg. Sie sind Verräter, sie sind unbedacht, sie sind aufgeblasen. Was tun sie noch? Sie lieben mehr das zeitliche Leben als Gott. Das ist der breite Weg. Aber da gibt es auch diesen schmalen Weg. Auf diesem schmalen Weg, dort hören die Menschen auf Gottes Wort. Dort hören sie auf seine Wegweisung, auf seine Einladung. Dort versuchen sie nicht mehr, sich selbst in ein gutes Licht zu setzen, sondern sich beschenken zu lassen, von Gott den Weg weisen zu lassen. So steht es zum Beispiel in Jesaja 30, Vers 21, in wunderbarer Weise, dass der Herr sagt, wenn du auf mich hören willst, dann werden deine Ohren hinter dir das Wort hören. Nämlich, dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Das wirst du dann immer hören auf dem schmalen Weg. Da wird dir gesagt werden, was gut ist, was dran ist, wie du für den Nächsten ein Segen sein kannst. Diese Diskussion mit dem Schriftgelehrten sollte also deutlich machen, dass er ablassen sollte von dem, was muss ich, welche Leistung muss ich bringen, um selig zu werden, sondern du solltest fragen, was will Gott in meinem Leben tun, wie will er mich verändern, was will er mir schenken, damit ich wirklich ein echter Jünger Jesu, ein Kind Gottes werden kann. Die Jünger waren beschenkt, die 70. Sie hatten das vorher nicht, was sie dem anderen weitergaben. Aber sie glaubten dem Tröster, dem Herrn. Und sie bekamen diese Gaben und konnten andere segnen. Sie waren Beschenkte. Überall, wo Jesus auftrat, auch heute, wo der Name Jesu genannt wird, auch gestern am Infotisch in Spandau, wird die Frage nach der Seligkeit und Ewigkeit groß und aufgeworfen. Es kam dort auch eine Frau, mit der wir etwas sprechen konnten, die genauso auf dieser Suche war. Ja, sie hatte ein Kärtchen mal bei einer Kaffeefahrt von einem Pfarrer bekommen, wo das Psalmwort draufsteht, in dir ist die Quelle des Lebens. Alle Quellen sind in dir, Herr. Ja, das trägt sie immer in der Tasche. Ja, aber nun fragten wir uns, wie sie ja diese Quelle ausschöpft. Allein das Tragen eines frommen Spruches in der Tasche hilft noch gar nicht. Sondern die Frage, trinke ich von der Quelle? Nehme ich das auf, was mir geschenkt werden soll? Oder betrachte ich die Quelle nur und freue mich, wie schön sie sprudelt, habe aber nichts davon? Überall, wo der Name Jesu, das ist der Reizname, auch in unserer heutigen Gesellschaft genannt wird, wirft sich die Frage nach dem ewigen Leben auf. Ein Oberster also in Israel, der Schriftgelehrte, hatte diese Frage, was muss ich denn tun? Ich habe von dem Ludwig Harms, vielleicht kennen einige diesen Namen, der Gründer der Mission in der Lüneburger Heide etwas gelesen, und zwar die Hermannsburger Missionsgesellschaft, schon über 150 Jahre alt. Von dort aus wurde ja dann Mission auch in Südafrika getrieben und auch unter den Zulus ist diese Mission ausgebreitet worden. Aber dieser Gründer, er sollte von Hause aus Theologie studieren, wollte es eigentlich nicht, aber seine Sein Elternhaus war fromm und man hatte sich vorgenommen, einen Pfarrer werden zu lassen. Und er studierte Theologie. Aber das ging ihm gar nicht so zu Herzen. Es war ihm so eine trockene Lehre, so dass er das eigentlich gar nicht wollte. Bis er eines Tages unter einer Evangelisation feststellte, er muss eine Entscheidung treffen für Jesus. Natürlich, sein Kopf war vollgestopft mit Theologie, mit Büchern. Er war ein Bücherwurm, er hat alles gelesen, was er in die Hand bekam und versuchte nun aus diesem seinen Wissen, Jesus zu dienen. Und dann schrieb er Folgendes: Als ich anfing, den Herrn Jesus ein wenig zu lieben, da fing ich auch an, die Sünde von Herzen zu hassen. Nun wollte ich auch so gerne dem Herrn Jesus, den ich lieb hatte, recht weich setzen, so wie einst die Jünger dem Herrn Kleider auf den Esel und auf die Straße legten beim Einzug nach Jerusalem. Und deshalb nahm ich mir vor, allen Sünden den Abschied zu geben. Da habe ich nun gerungen und gekämpft, Tag für Tag, einen wahrhaft verzweifelten Kampf. Ich wollte nicht sündigen und ich sündigte doch. Bald war da ich hochmütig, bald heftig, bald lieblos, bald böser, lüstevoll. Dann kam Zweifel und Unglaube, Murren, Ungeduld. So sollte es doch nicht sein. Und ich wollte es auch nicht und konnte es doch nicht lassen. Nichts hat mich so gedemütigt als dieser verzweifelte und doch vergebliche Kampf. Hätte mir da der Herr nicht beigestanden, ich wäre zugrunde gegangen. Aber er half mir, dass ich erkannte, dass alle meine Gerechtigkeit ein unflätig Kleid sei. Das erfüllte mich mit dem tiefen Schmerz und das war Buße. Er wollte hier sagen, ja, ich wollte doch auch Gott dienen, aus meinen Möglichkeiten und Kräften. Und an einer anderen Stelle schreibt er, ich bin so erzogen worden, dass ein Junge nicht weint. Ein Junge weint nicht, das ist Weiberzeug. Weint nicht. Aber als er dann erkannte, dass sein Vermögen, ein gutes Leben zu führen, nicht funktionierte, und er war ehrlich, er hat sich nämlich mal beobachtet, was wir oftmals gar nicht tun. Wir beobachten nicht unsere Worte, nicht unsere Gedanken und unsere Werke. Wir denken, es ist alles gut. Aber wenn wir mal genau hinschauen, merken wir, oh, da geht's mir doch so wie dem Ludwig Harms. Und dann sagte er, als er das erkannte, dann weinte er auch. Das war Buße, er weinte. Er merkte einfach, dieses Wort, was muss ich tun, dass ich Gott gefalle, wirkt überhaupt nicht. Was muss ich tun, bringt überhaupt keine gute Frucht. Die Frage wäre ja, was antworten wir? Jesus sagte zu ihm, du bist doch in der Bibel zu Hause. Sage mir, was steht da geschrieben? Und dann las er genau vor, dieser Schriftgelehrte, was im Alten Testament geschrieben steht, was Gott fordert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von allem Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst. Gut. Tu das, dann wirst du leben. Tu das, wirst du leben, sagt der Herr Jesus. Aber er merkte genau auch so, wie einst Ludwig Harms, bei allem, was ich so getan habe, bin ich doch nicht recht vorangekommen. Und er war angekratzt im Herzen. Und was machen wir meistens, wenn wir angekratzt sind? Dann kämpfen wir und rechtfertigen uns. Wir demütigen uns nicht gerne, sondern wir wollen rechthaberisch sein. Und so provozierte er Jesus und sagt, naja, wer ist denn mein Nächster? Ne? Wenn du schon sagst, ich soll das tun. Kenne ich ja gar nicht den Nächsten. Und wir haben in diesem Gleichnis gesehen, der Herr Jesus zielte jetzt genau darauf ab, auf den Helfer, auf den Nächsten. Und wollte ihm sagen, dein Nächster ist der, der dich zurechtbringen kann. Und der steht vor dir. Jesus Christus. Eine deutliche Lehre sollte doch auch den Zuhörern dabei gegeben werden, nämlich die Lehre, dass alle Menschen einen Helfer brauchen, dass keiner besser ist als der andere, wenn es um Gottes Gerechtigkeit geht. Alle Menschen sind Sünder. Gott sagt das ganz offen in seinem Wort. Er sagte, es ist keiner, der wirklich Gutes tut, nicht ein einziger. Viele glauben das von sich, aber das stimmt einfach nicht, sagt Gott. Da ist keiner, der Gutes tut. Alle sind von der Gerechtigkeit, die ich liebe, abgewichen. Sie brauchen alle einen Helfer. Der Schriftgelehrte dachte ja nur, dass diese Leute, die da ungelehrt waren, die in der Nachfolge Jesu standen, dieses einfache Volk, die brauchen einen Helfer. Aber er selber, er ist doch gelehrt und klug, er weiß doch den Weg, er braucht ihn nicht. Aber Jesus wollte ihm sagen, schau, in diesem Gleichnis, da kam auch ein Priester, hat den Überfallenen gesehen auf der Straße. Er ging vorüber. Und ein Levit, der dem Priester zur Seite stehen sollte im Tempeldienst, ging auch vorüber. Aus welchen Gründen auch immer. Könnten Reinheitsgebote gewesen sein, die sie davon abhielten, einen eventuell Toten anzufassen. Aber den, der hier verachtet ist, der ging nicht vorüber. Der Samariter. Der blieb stehen. Und nicht nur stehen, sondern er gab das, was er hatte, was er bekommen hat. Er pflegte diesen Überfallenen. Er goss Öl und Wein in seine Wunden. Er brachte ihn in eine Herberge, vielleicht in ein Krankenhaus, würden wir heute sagen, und sagte, wenn das noch mehr kostet, dann will ich dafür aufkommen. Ich bezahle alles für ihn. So einen Helfer brauchst du, der für dich alles bezahlt. Denn alle Menschen sind nicht nur Sünder, sondern alle Menschen brauchen auch Barmherzigkeit. Und zwar die Barmherzigkeit Gottes. Der Nächste für den, der überfallen wurde, war der, der ihm geholfen hat. Wer ist mein Nächster? Du sollst deinen Nächsten lieben. Das ist der, der dir hilft. Deinen Nächsten lieben. So, wie du dich auch liebenswert achtest. Dein Leben ist in Gottes Augen liebenswert. Du sollst es nicht missachten, sollst es nicht wegwerfen, sondern du sollst dir helfen lassen. Jesus Christus will dein Nächster sein. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich muss dir helfen. Ich muss dir alles schenken, was du brauchst, zu einem Leben jetzt in dieser Zeit, zu einem glücklichen und in Ewigkeit, zu deiner Seligkeit. An einer anderen Stelle sagte der Herr Jesus auch im Gespräch in Matthäus 16, was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und das Resultat ist, er nimmt Schaden an seiner Seele. Und dieses selbe Wort griff dann auch später der demütige Apostel Paulus auf in 1. Korinther 13. Er sagte das dann genauso. Er stellt einfach Leute dar, die viel Gutes für Gott tun wollen, aber es fehlt ihnen etwas, dass Gott etwas für sie tun konnte. Er sagt hier in 1. Korinther 13, was würde es helfen, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, die Liebe Gottes. Gott ist Liebe und hätte ihn nicht. Dann wäre ich ja nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und was würde es mir helfen, wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben so, dass ich sogar Berge versetzen könnte, wenn ich aber nicht die Liebe hätte, wenn ich nicht Gott in Jesus Christus in mir hätte, ich wäre nichts. Und was wäre mir das Nütze, wenn ich viel Gutes tue, meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib sogar für eine gute Sache zum Märtyrium verbrennen. Wenn ich nicht die Liebe hätte, wenn ich nicht ein Beschenkter wäre von Gott, wenn ich nicht den Nächsten an mich heranlasse, der mir hilft, Jesus Christus, dann wäre das alles, was ich hier tue, nichts wert. Das ist eine Rede, die natürlich Menschen, die selbst wertvoll und gerecht sein wollen, in ihren Augen schwer fällt. Aber Gott in Jesus Christus ist barmherzig und bietet sich jedem an und hat sich bereits jedem angeboten. Es steht auch in der Bibel dieses wunderbare Wort im Römerbrief. Schon bevor wir überhaupt nach ihm gefragt haben, hat Gott sein Liebstes gegeben. Dem Überfallenen, dem von Sünde und Tod Überfallenen, nämlich Jesus Christus, seinen Sohn. Darin preist Gott seine Liebe, dass er zu einer Zeit, wo wir noch nicht nach ihm fragten, bereits dieses Opfer gegeben hat für uns, dass er uns einlud. Er dachte bereits an uns, bevor wir je an ihn dachten. Nun kommt es darauf an, dass wir uns helfen lassen. Alle sollen leben. Gott sucht unsere Genesung. Er sucht deine Genesung in der Seele und womöglich auch am Leib. Du sollst leben. Gott will es, aber du musst dich beschenken lassen. Gott gab sein Liebstes. Er gab alles für dich. Er sandte seinen geliebten Sohn. Er war selbst in Christus und versöhnte sich mit der Welt. Und er richtete dieses Wort der Versöhnung unter uns auf. Das heißt, er hat seinen liebsten Sohn, den lieben Sohn, für uns zur Sünde gemacht, damit wir befreit werden von dem Überfall der Sünde und des Todes auf unser Leben. Merkst du, du bist eingeladen. Merkst du, dass du beschenkt werden darfst und musst? Nur wenn du beschenkt wirst, kannst du schenken. Wenn du dich nicht von dem Nächsten, nämlich Jesus, beschenken lässt, kannst du auch nicht glücklich sein. Dieser selbe Mann, Ludwig Harms, und das möchte ich uns auch noch sagen, hat später in seinen Predigten immer wieder darauf hingewiesen. Und er war ja, vielleicht sind wir heutzutage, möchte ich mal sagen, viel zu sanft. Diese Pioniere, die hatten eine Mundart, die manchmal sehr grob war, aber auch das Eigentliche traf. Sie nahmen kein Blatt vor den Mund. Und wenn es da um Lügner und Heuchler ging, dann haben die es ganz deutlich erklärt. Und er sagte dann in seinen Predigten immer, weißt du, du musst beschenkt werden, du musst den Heiligen Geist kriegen. Was ist das für ein Geist? Es ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Es ist der Geist der Wahrheit. Du musst die Wahrheit in dir haben. Du sollst beschenkt werden. Du bist ein Überfallener von Sünde und Tod. Und jetzt kommt Jesus und will dich reinigen und dich beschenken. Mit dem Geist der Wahrheit. Und da hat er darüber Folgendes gesprochen. Über diesen Geist. Er sagt ja, der Geist der Wahrheit, diesem ist alle Lüge und Heuchelei verhasst. Darum aufrichtig, ehrlich müssen die Menschen sein, in deren Herzen der Heilige Geist wirken soll. Mit Lügnern und Heuchlern hat er nichts zu tun. Lügner und Heuchler sind aber nicht nur diejenigen, welche grobe Lügen mit ihrem Munde sagen, nicht bloß diejenigen, die absichtlich einander hintergehen, täuschen und betrügen, sondern Lügner und Heuchler sind alle die, die auf beiden Seiten hinken, die weder kalt noch warm sind. All das Volk, das heute mit den Frommen sich vor Christus bückt und morgen mit den Gottlosen dem Teufel dient und um das goldene Kalb tanzt, denn die alle meinen es nicht redlich mit dem Herrn, meinen es auch nicht redlich mit der eigenen Seligkeit. Was muss ich tun, dass ich selig werde? Mit denen hat der Geist der Wahrheit nichts weiter zu tun. Er kann ihnen nur verkündigen, dass sie dem Herrn Jesus ein Ekel sind und dass er sie ausspeien muss aus seinem Munde. In ihnen wirken kann der Heilige Geist nicht, denn sie gehören dem Teufel an, dem Vater der Lüge und der Heuchelei. Darum sagt auch der Herr Jesus, wer aus der Wahrheit ist, der hört Gottes Wort. Ihr seid nicht von Gott, darum hört ihr auch nicht meine Stimme und könnt sie nicht vernehmen. Und so führt er das weiter aus und lädt dazu ein, aufrichtig zu sein. Und ich dachte so, bei diesem Text, das wollte der Herr Jesus bei dem Schriftgelehrten auch. Er wollte ihn überzeugen, dass er sich was vormacht, indem er seine eigene Kraft einsetzen könne, um selig zu sein. Mach dir nichts vor, wollte Jesus sagen. Dir muss geholfen werden. Sei ehrlich. Du brauchst Hilfe. Du kommst alleine nicht voran. So heißt es, glaube ich, auch in einem Lied. Alleine kommst du nicht voran. Das möge der Herr uns heute schenken. Der Nächste ist der, der uns hilft. Und das ist Jesus Christus. Er lädt uns ein und will uns aufrichten zur Seligkeit, zum Leben, das sich wirklich lohnt. Amen.